Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform ist hier bei Radio Free FM. Herzlich willkommen an Alexander Kulitz.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich habe Sie ja zu Beginn schon angekündigt. Sie waren jetzt in den letzten 23 Minuten sozusagen noch in Sachen demografischen Wandel unterwegs, haben Sie mir gesagt.
Kann man so sehen, jawohl.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zur Geburt des zweiten Kindes, wenn ich es richtig weiß.
Genau, ja, genau.
Und Sie hatten auch eine lange Nacht vor sich, hinter sich.
Wohl war, heute früh um 0.30 Uhr ging es los und ab 4 Uhr waren wir dann in der Klinik und im Prinzip bis jetzt gerade eben im Kreissaal. Das ist schon recht anstrengend. Da haben wir Jungs, das ist natürlich ein Stück leichter, das muss man durchaus auch zugeben.
Aber beide Protagonisten soweit gesund und munter, oder?
Absolut, gesund und munter, wohlauf, so wie es sein soll. Und jetzt freuen wir uns drauf, was die Zukunft alles bringt.
Vielleicht auch schon am 26. September. Sie haben die Zukunft angesprochen. Das ist jetzt natürlich die politische Zukunft sozusagen, die deutschlandweit sozusagen dann richtungsgestaltend sein wird. Wir haben bei uns in der Sendung die ganzen demokratischen Parteien in den letzten Tagen oder auch in den kommenden Tagen noch zu Gast und befragen sie zu den wichtigsten relevanten Themen sozusagen. Nennen Sie mir doch mal zu Beginn bitte eine Zahl zwischen 1 und 5.
4.
4. Sie kriegen die Frage Nummer 4 als Einstiegsfrage. Allerdings bleiben Ihnen die anderen 4 auch nicht erspart. Da ging es jetzt nur kurz in die Reihenfolge. Und die erste Frage wäre sozusagen die Nummer 4. Kennen Sie den Spruch, nie gab es mehr zu tun?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, habe ich noch nie gehört. Ganz ehrlich, das ist zwar das Wahlmotto für diese Wahl, für diese Kampagne, die die FDP aufgezogen hat, aber letztendlich ist dieser Spruch eigentlich fast immer aktuell. Wir sind in einer Zeit, wo wir dermaßen mit Disruptionen zu tun haben, wo wir technologische, klimatische Umwälzungen haben in nie dagewesener Form. Und natürlich muss man entsprechend auch das Staatswesen anpassen, die Gesetzgebung anpassen. Deswegen ist der Spruch so aktuell wie je, eh und je, nie gab es mehr zu tun. Da stehe ich auch absolut dahinter. Wir können nicht im 20. Jahrhundert verharren. Wir müssen jetzt lernen, dass wir schon in der Mitte des 21. Jahrhunderts angekommen sind. Und wenn wir unsere Hausaufgaben hier in Deutschland nicht tun, dürfen wir uns nicht darüber beschweren, dass sie andere Länder, dass sie sehr wohl ihre Hausaufgaben machen und dadurch auch Wettbewerbsvorteile haben und uns überboten.
Diese ganzen Sprüche, die so auf Ihren Wahlplakaten stehen, suchen Sie sich die eigentlich selbst aus?
Nein, also ich muss auch gestehen, ich habe den einen oder anderen Spruch auch kopiert von Kollegen. Gerade diesen Spruch, Ihr Botschafter für Ulm und Alt-Donau-Kreis, der ist sehr ernst gemeint, da ich selber auch viel unterwegs war, international aus dem Auswärtigen Ausschuss raus, aber natürlich auch in Berlin. Und ich sehe mich da durchaus auch als Botschafter, aber das war nicht meine Idee, die habe ich eigentlich von meinem Freund und Kollegen Frank Müller-Rosentritt geklaut, der diesen Spruch in Chemnitz auch angebracht hat und dort sich im Wahlkampf befindet.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kandidaten, die wir jetzt schon in dieser Woche zu Gast hatten, beziehungsweise auch noch zu Gast haben werden, sind Sie sozusagen schon Abgeordneter des Deutschen Bundestags, genau gesagt des 19. Deutschen Bundestags, eben seit 2017. Sie sind ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Wenn ich es hier richtig lese, gehören Sie auch als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales an, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und einem Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Sie sind außerdem Außenhandels- und Außenwirtschaftssprecher Ihrer FDP-Fraktion. Alles soweit richtig?
Das ist korrekt, ja.
Und jetzt dürfen Sie zu Beginn noch ein paar Worte zu sich selber sagen, zu Ihrer Person sozusagen. Für alle Hörer, die uns heute Nachmittag mit begleiten und sagen, Alexander Kulitz, noch nie gehört.
Nein, sehr gerne. Also ich bin Ulmer durch und durch. Ich bin zwar in Tübingen geboren, aber mit 2 Jahren eigentlich schon in die Region gezogen. Seitdem hier auch groß geworden. Das Elternhaus ist Ulm, aus Ulm. Das Großelternhaus ist aus Ulm. Fun Fact ist, dass mein Ururgroßvater schon Stadtpfarrer war hier von Münster und damals auch die Münsterspitze 1870 eingeweiht hatte, 71. Also Ulmer durch und durch. Von der Laufbahn her habe ich Jura studiert in Augsburg, Lyon und Tübingen. Bin dann aber relativ zügig ins familieneigene Maschinenbauunternehmen in Senden, die Firma Esta, und habe dann dort die Bereiche Steuern und Recht geleitet. Über die Schiene kam ich auch ein bisschen in die Politik, weil ich dann bei den Wirtschaftsjunioren sehr aktiv war. Das ist ein Jungunternehmerverband, der größte in Deutschland. Dort war ich dann im Bundesvorstand relativ schnell und auch Bundesvorsitzender. Und über die Schiene hatte ich dann durchaus Kontakt auch mit dem einen oder anderen Politiker, weil wir auch, wenn man so möchte, Lobbyismus für die junge Wirtschaft betreiben. Also wir vertreten die Interessen der jungen Wirtschaft. Und das erste politische Interesse, das kam tatsächlich über ein juristisches Praktikum, was ich bei unserer damaligen Abgeordneten Annette Schawan absolviert hatte. Und dann hatte sie zu Recht gesagt, ich solle lieber ins Ministerium zu ihr kommen. Da würde ich mehr über die Politik in Berlin erfahren. Das war auch absolut richtig. Und ich glaube, da wurde ich ein bisschen angezündet, auch wie wichtig es eigentlich ist, sich auch politisch zu aktivieren oder politisch mitzumachen. Sicherlich war das eine Erfahrung, die mir sehr gut getan hat. Und seitdem sehe ich mich schon auch als politischen Menschen.
Jetzt schnuppern Sie ja seit über 4 Jahren Berliner Luft. Was würden Sie sagen, in den 4 Jahren, wo Sie jetzt im Bundestag sitzen oder saßen, was waren so Erfolge, die auf Ihr Konto zu verbuchen sind? Sie sind jetzt einer von vielen Abgeordneten. Da ist es natürlich sehr, sehr schwer, da einzelne politische Entscheidungen auf einzelne Personen zurückzuführen. Aber was würden Sie sagen, was haben Sie auf dem Konto?
Also ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die man sich selbst auch aufs Konto schreibt. Das Problem ist, und da sagen Sie ganz zu Recht, also zum einen, ein Parlament mit 709 Abgeordneten ist jetzt schon zu groß. Wir wissen, dass es nach dieser Wahl sich nochmal drastisch vergrößern wird. Da müssen wir auch echt was tun.
Da haben die Freien Wähler uns die Tage in der Sendung gesagt, eigentlich alle Parteien, die im Parlament sitzen, haben herzlich wenig dafür getan.
Würden Sie das so falsch unterschreiben? Würde ich so nicht unterschreiben. Das tue ich ungern, auch das Bashing auf andere Parteien. Aber in dem Fall sehe ich den schwarzen Peter ganz klar bei der Union. Die anderen Parteien waren sich alle einig. Es gab einen Kompromissvorschlag. Der hatte allerdings auch beinhaltet, dass die Wahlkreise vergrößert werden. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt für die CDU noch ein absolutes No-Go. Natürlich, wenn ich die Direktmandate hole, ist es sehr unangenehm. Wenn die Kreise vergrößert werden, die Wahlkreise, habe ich natürlich weniger Direktmandate. Ich kann das deswegen bezeugen, weil auch Wolfgang Schäuble da ein großes Interesse hatte, dass diese Reform durchgeht, als Parlamentspräsident, der selber ja auch CDU-Abgeordneter ist. Und der saß nämlich bei uns in den Reihen in der FDP-Fraktion, als es diskutiert wurde. Das lag einfach daran, dass Herr Schäuble ja leider an den Rollstuhl gebunden ist und wir gar nicht so viel Platz im Plenarsaal haben. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass er als Präsident des, des Parlaments selber dieser Debatte ganz aufmerksam gefolgt ist. Und man hat ihm auch das Herzblut angemerkt, was er da reingesetzt hat. Es wäre ihm wichtig gewesen, diese Reform durchzubekommen, aber seine eigene Fraktion hat ihn da auch ein bisschen im Stich gelassen.
Kommen wir doch nochmal zurück zu Ihren eigenen Erfolgen, die Sie vorhin angesprochen hatten. Verkleinerung des Parlaments. Da gab es, Sie hatten gesagt, einen Konsens zwischen allen anderen Parteien, sowohl in der Regierung als auch eben in der Opposition. Was würden Sie darüber hinaus noch als Punkte anführen oder
also,
aufführen?
Das würde ich jetzt gar nicht als meinen Punkt nehmen. Das war in der Tat AK2, die da federführend waren. Was mir aufgefallen ist in den 4 Jahren, man kann im Kleinen sehr, sehr viel verändern. Aber am großen Rad etwas zu drehen, das ist wirklich das Bohren von ganz dicken Brettern. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Mir ist schon länger aufgefallen, wie unglaublich kompliziert, komplex und schwierig unser Visa-Verfahren ist, auch in Deutschland. Wenn wir also Fachkräfte aus dem Ausland haben oder andere, die hier tätig werden wollen, dann ist es fast unmöglich, oder es ist ein sehr, sehr dickes Brett, diese Visa Voraussetzungen endlich mal anzugehen und zu verändern. Was aber eigentlich relativ gut klappt, auch als Abgeordneter, ist, wenn ich selbst mich dahinter klemme und sage, aber hier habe ich wieder einen Fall und da habe ich einen Fall und dann auch selber auf das Auswärtige Amt zugehe, selber auch auf die entsprechenden Behörden zugehe und sage, liebe Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt dieser, ich nehme jetzt ein Beispiel, ein indischer Startup, sehr cleverer junger Mann aus Indien, der ein Startup gegründet hat, der hat auch Geld bekommen von einem deutschen Venture, aber Voraussetzung war, er muss in Berlin ein Büro, eine Niederlassung aufmachen, hat aber kein Visa bekommen. Die Aussage war ganz lapidar, das ist uns zu gefährlich, ein 23-jähriger Inder, das kann ja sein, dass der heiratet und wie auch immer und hin und her. Ich bin beinahe aus den Wolken gefallen. Das kann jetzt ja wohl nicht der Grund sein, warum das Visa in dem Fall abgelehnt worden ist. Wir reden immer davon, dass wir Fachkräfte brauchen. Wir reden davon, dass wir genau solche Leute suchen, solche Talents und dann gibt es kein Visa, weil er zu jung ist. Also wo kommen wir denn da hin? Und da kann man dann natürlich selber auch in den Remonstrationsverfahren auch als Abgeordneter gehen. Bei solchen Sachen, da kann man dann wirklich auch auf Erfolge erzielen. Es gibt aber zahlreiche, also das ist so ein bisschen das Dilemma, was mir aufgefallen ist. Die große Veränderung, die kriegt man kaum hin als einzelner Abgeordneter. Mhm. Im Kleinen kann man aber sehr viel Gutes bewirken und kann auch vor Ort, das hat man auch gemerkt, immer wieder Dinge ansprechen und verändern. Am besten funktioniert es, wenn man mit den Kollegen zusammenarbeitet. Und das gilt auch für die Kollegen aus dem Wahlkreis. Wir sind ja zurzeit 4 Abgeordnete im Deutschen Bundestag für Ulm-Alb-Donau. Das ist eine ziemlich krasse Nummer eigentlich für unseren Wahlkreis. Ich muss aber auch zugeben, ich habe beispielsweise mit Ronja Kemmer auch sehr gut zusammengearbeitet bei Themen, die unseren Wahlkreis angingen. Ich erinnere da beispielsweise an Frau Kalitschek, die uns ja hier durchaus in Ulm im Regen hat stehen lassen, als es um die Batteriezellforschung ging. Das war sicherlich ein Punkt, da hat sich mein Büro extrem reingekniet. Da konnten wir auch einiges erreichen. Das war natürlich Aufgabe, die eher für die Opposition interessant ist, weil da verstehe ich auch Ronja, sie ist selber CDU-Mitglied. Sie hat da natürlich andere Probleme gegen ihre eigene Ministerin zu schießen, als ich das habe als Oppositioneller. Aber ich muss doch ehrlich gestehen, Ronja hat mir da sehr geholfen, weil sie auch im Ausschuss ist, im Zuständigen, und mir da auch Informationen zuleiten konnte, die ich brauchte, um da saubere Oppositionsarbeit zu machen.
Jetzt haben Sie sich auf alle Fälle schon warm geredet, haben auch ein wichtiges politisches Thema angesprochen, das Thema Fachkräftemangel, wollen wir auch nachher in der Sendung noch kurz bequatschen. Müssen Sie sich als Partei eigentlich nicht nachsagen lassen, dass Sie vielleicht für die ganz großen, drängenden Themen unserer Zeit, da habe ich auch gleich noch ein paar Zahlen mit dabei, in dem Fall beispielsweise Umwelt und Klima, vielleicht zu wenig getan haben in den letzten 4 Jahren?
Gut, jetzt muss man natürlich sehen, dass die Opposition nicht die Partei ist, die Veränderungen herbeiführt.
Und die Regierungsarbeit machen kann.
Richtig, das können wir nicht in der Opposition. Was wir aber machen können, ist natürlich...
Sie hätten aber die Chance gehabt 2017.
Das ist richtig, aber natürlich auch nur im Rahmen dessen, was vereinbart ist. Also man kann auch nicht als kleinste Partei in einem Bündnis, in einem Dreierbündnis nachher glauben, dass man die Welt verändert, sondern das geht nur in Form dessen, was man vereinbart hat mit den anderen Parteien. Und wenn man da schon merkt, dass man da auf keinen grünen Zweig kommt, dass es da keine Möglichkeit gibt, wirklich signifikante gemeinsame Nenner zu definieren, wo auch jeder sich wiederfindet in dem Programm, dann ist es auch sehr schwierig, eine solche Koalition dann zumindest für 4 Jahre zu führen.
Also würden Sie sagen, die Entscheidung Ihres Parteivorsitzenden war die richtige?
Ich stehe nach wie vor dahinter und sage, ja, das Aus für Jamaika war das Richtige.
Man auch hat uns, wenn Sie dadurch vielleicht sehr viele Wähler verbrannt haben
dadurch,
2017.
Ich glaube, wir haben dadurch aber auch sehr viele Wähler dazu gewonnen. Leute, die gar nicht mehr dran geglaubt hatten, dass es eine Partei gibt, die auch zu ihren Punkten steht. Und die FDP war schon immer so ein bisschen die Umfallerpartei. Ja, gibt denen noch einen Dienstwagen und noch einen Ministerposten mehr, dann machen die schon mit. Das war ja auch das Kalkül, was da durchaus bei den einladenden Fraktionen für die Sondierungen mitgespielt hatte. Und ich glaube, mit Jamaika hat man ganz klar gesagt, nein. Also wir sind gerne bereit, wir machen gerne mit, aber dann müssen wir auch 1 oder 2 Punkte aus unserem Wahlprogramm bekommen, damit wir unseren Wählern, wir werden nie 100% unser Wahlprogramm unseren Wählern verkaufen können, aber wir müssen zumindest unseren Wählern zeigen, dass wir uns bemühen, einzelne Punkte unseres Wahlprogramms umzusetzen. Wenn wir die nicht zugestanden bekommen, darf ich von niemandem erwarten, dass er einen Vertrag eingeht, bei dem er keine Vorteile hat. Also das wäre, das gilt auch für politische Parteien und deswegen sage ich nach wie vor, das war die richtige Entscheidung. Ich glaube, hätte man diese Jamaika-Koalition gemacht, die hätte das erste Jahr gar nicht überlebt. Ich erinnere da an den Streit innerhalb der Union zu der Thematik Flüchtlinge zwischen CSU und CDU.
Das haben jetzt bei der Großen Koalition aber auch sehr viele gedacht, dass die keine 4 Jahre halten.
Hatten auch sehr viele gedacht, aber da ist dann, was manchmal unterschätzt wird, ist der Machterhaltungstrieb in der Politik und der ist einfach auch in der Großen Koalition extrem ausgeprägt gewesen. Das muss man schon so sehen, weil es ändert sich gerade, aber die Umfragewerte für die SPD waren so desaströs, zu Anfang oder eigentlich die komplette Legislaturperiode über, dass es kaum möglich war für die SPD, diese Koalition platzen zu lassen.
Hätte
für sie
jetzt
bedeutet, jetzt sieht es anders aus, aber damals hätte es für sie bedeutet, dass sie nur noch die Hälfte der Abgeordneten überhaupt noch ins Parlament bekommen hätten bei einer Neuwahl.
Und wie sieht es aus, wenn Sie jetzt in diesem Jahr auch wieder als Partei gefragt werden, hättet ihr Bock mitzumachen? Machen Sie mit? In der Regierung?
Also wir gehen fest davon aus und wir sehen uns auch jetzt nach, zumindest wenn man den Umfragen glauben kann, auch durchaus wieder als Königsmacher. Das ist eine Rolle, in der sich die FDP auch gefällt. Das haben wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft gemacht. Wir sehen uns nicht als die federführende Partei einer Koalition, aber wir sehen uns als Korrektiv. Und da sind wir wirklich auch offen, mit anderen demokratischen Parteien zu sprechen. Und da wollen wir auch gerade diese Korrektivrolle in einer Koalition spielen, Weil uns geht es vor allem um die liberalen Werte, also das Thema Eigenverantwortung, das Thema Selbstbestimmung. Und solche Themen, die kann man natürlich am besten mit Partnern umsetzen, indem man auch immer wieder den Partner darauf hinweist, liebe Leute, es gibt ein Grundgesetz in Deutschland, da sind Bürger- und Freiheitsrechte drin, es gibt einen Artikel 2 Grundgesetz. Und das, da sehe ich auch die Rolle der Liberalen und deswegen bin ich auch Teil der liberalen Familie, weil ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die wir oft in der Politik vergessen haben.
Abschließende Frage dazu, wen hätten Sie denn eigentlich am liebsten als Kanzlerin oder Kanzler? Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder vielleicht doch
meine Frage.
Markus,
ich glaube,
Söder?
Da bin ich so ehrlich wie die meisten. Ich sehe jetzt mein
Sie sehen
Land,
Christian Lindner vorne.
Ja, ich würde es ihm zutrauen, absolut. Aber ich sehe jetzt mein Land nicht vertreten durch einen der drei Kandidaten. Deswegen hier gilt es jetzt eine Wahl zu treffen. Und ich kann auch jedem empfehlen, der es ähnlich empfindet wie ich. Es geht nicht darum, jetzt einen Kanzlerkandidaten zu wählen. Den können wir als Bürger sowieso nicht wählen. Sondern es geht darum, die Programme anzugucken, zu studieren und zu sagen, ja, mit diesem Programm identifiziere ich mich am ehesten. Und wer dann nachher aus dem Parlament heraus zum Kanzler ernannt wird oder zum Kanzler gewählt wird. Das ist eine Frage, das ist jetzt leider mit diesen drei Kandidaten so der Fall. Ich persönlich bin kein, auch damals hätte es kaum jemand Angela Merkel zugetraut. Sie hatte 16 Jahre lang einen Job gemacht und der war größtenteils auch oder in vielen Bereichen war der sehr solide, sehr gut. Also man sollte niemals nie sagen, aber Stand heute würde ich keinem der drei Kandidaten, wäre keiner der drei Kandidaten mein Wunschkandidat. Ich möchte es mal so ausdrücken. Armin Laschet von der Programmatik her, auch vom Können her traue ich es jetzt am ehesten zu. Er hat in NRW über Jahre hinweg Regierungserfahrung gezeigt. Das kann Annalena Baerbock noch nicht in
keiner Form.
Können
Sie sich dann erklären, warum das die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler aktuell nicht so sieht?
Also so ganz kann ich es mir leider nicht erklären. Ich war selber extrem überrascht über diese Veränderungen. Man sieht jetzt in den letzten Umfragen schon wieder Veränderungen. Eine Erklärung, die ich definitiv habe, ist, dass wir einfach die Lagerwähler von früher nicht mehr haben. Also das Klassische, was mein Opa ja auch, der hat, das war klar, dass er im CDU-Lager ist. Da war es egal, wen die CDU aufstellt. Diese Form der Wähler, diese Lagerwähler, nenne ich sie ganz gerne, die haben wir kaum noch. Und die Unentschlossenheit ist auch immer größer vor den Wahlen. Leider gefühlt auch die demokratische Partizipation hat extrem nachgelassen und auch das Interesse. Mhm. Das bedauere ich persönlich sehr. Aber eine wirkliche Erklärung für diesen krassen Sinneswandel habe ich nicht. Ich persönlich kenne ja Olaf Scholz ein bisschen, weil ich ihn regelmäßig in Berlin auch erleben darf. Mir ist es fast schon ein Rätsel, wieso man ihm diese Kompetenzen zutraut. Eine Person, die es schafft, fast schon wie Teflon, alles an sich abperlen zu lassen, von Cum-Ex über jetzt die derzeit laufenden wirklich Untersuchungsaffären in seinem eigenen Haus. Auch aus Hamburg hört man Leute, die wirklich sagen, wir sind so froh, dass er nicht mehr Bürgermeister ist, und trotzdem schafft das natürlich ein Image, und das ist sehr wichtig in der Politik, darzustellen, als hätte er diese Kompetenz als Kanzler unser Land zu führen oder zumindest die Regierungsgeschäfte zu führen. Ich traue es ihm nicht zu, aber das ist meine persönliche Meinung.
Bevor wir jetzt auf Umwelt und Klima gehen, haben Sie jetzt ja im Vergleich zu 2017 eine kleine Veränderung. Sie sind jetzt auf dem Listenplatz auf einem der weniger aussichtsreicheren Plätze. Ist das einfach ein demokratischer Prozess, den man sich stellen muss, oder vielleicht doch irgendeine Quittung für die letzten 4 Jahre? Wie würden Sie das einschätzen?
Das hat vor allem parteiinterne Gründe. Man muss sehen, diese Listen werden natürlich von den Landesparteien aufgestellt, und da hat die FDP, wie übrigens viele andere Parteien auch, eigene Strukturen. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich da nicht immer konform gehe mit diesen Strukturen und auch mit Persönlichkeiten, die dort durchaus im Hintergrund die Fäden ziehen. Da gibt es verschiedene Gründe, aber sicherlich liegt es vor allem an, sind parteiinterne Querelen, die auch zu einem schlechteren Listenplatz geführt haben. Da braucht man kein Geheimnis ausmachen.
Sind parteiinterne Querelen nicht sehr störend für einen Wahlkampf?
Nicht nur für einen Wahlkampf, die sind einfach ärgerlich, weil wenn man sich einer gemeinsamen Sache verschreibt und sagt, man möchte gemeinsame Themen voranbringen, dann sind derlei Querelen, vor allem wenn es dann um entsprechende Quorenquoten oder auch um Regionalproports geht, das ist dann schon manchmal sehr ärgerlich und störend.
Aber so ist die Politik. Sie haben es auch kurz zwischendrin gesagt, das sind einfach Themen, an denen man dann sozusagen arbeiten muss. Wenn man dem aktuellen Politbarometer glaubt, dann ist Umwelt und Klima tatsächlich ohne Überraschung eines der drängendsten Themen, die jetzt WählerInnen in Deutschland umtreiben. Wenn Sie nach Berlin fahren, fahren Sie dann mit dem Auto, mit dem Zug oder mit was ganz anderem?
Das kommt wirklich drauf an. Also das Problem mit der Deutschen Bahn, die ich häufig nutze, ist, dass man sich eigentlich schon darauf verlassen kann, dass sie nicht pünktlich ist. Das heißt, wenn man von hier nach, von Ulm aus nach Berlin mit der Bahn fährt, weiß man, an diesem Tag kann man keine Termine mehr wahrnehmen. Wenn es wirklich schnell gehen muss, nehme ich das Flugzeug. Das ist die einzige Variante, wo ich weiß, dass ich wirklich am Nachmittag rechtzeitig ankomme und auch noch Termine wahrnehmen kann. Auto eigentlich gar nicht. Das ist mir zu aufwendig. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht, wenn man Möbel oder anderes transportiert hat. Aber sonst nehme ich kein Auto nach Berlin, nein.
Muss es da dann im Zuge des 21. Jahrhunderts und der aktuellen Herausforderung nicht andere Möglichkeiten geben? Also mit Sicherheit geben Ihnen viele Menschen recht, wenn Sie sagen, Sie haben bei dem Flugzeug eigentlich eine höhere Flexibilität bzw. auch Zuverlässigkeit in Ihrem Terminkalender als beispielsweise mit der Bahn. Aber lösen wir so unser Klimaproblem?
Ich denke, naja, ich möchte es mal umdrehen. Also wir werden sicherlich das Klimaproblem nicht lösen, indem wir Inlandsflüge verbieten oder darauf schauen, dass wir diese Flugzeuge in Deutschland nicht mehr in der Form nutzen.
Warum?
Ganz einfach, weil wir für 2% der CO2-Ausstoße weltweit verantwortlich sind und nicht mehr und nicht weniger. Und
aber immer noch als stärkstes europäisches Land.
Stimmt, aber auch da macht wenn man von der Signalwirkung reden möchte, dann will ich eher darauf hinweisen, dass wir eher über die Vorbildfunktion reden sollten, nicht über die Signalwirkung. Weil eine Signalwirkung hat es nicht. Wenn ich Inlandsflüge verbiete, wird uns kein Land deswegen kopieren. Frankreich hat es in einer anderen Form jetzt gerade getan, aber wenn man sich das mal genauer anguckt, das Gesetz, dann sieht man auch, was Hommage hier vor allem gemacht hat. Das ist ein sehr symbolisches Gesetz, das betrifft nämlich kaum Flüge. Es geht hier nur um diese 2-Stunden-Regelung. In Frankreich, wer Frankreich kennt, weiß, wie zentralisiert es ist und weiß auch, wie die SNCF, also die Bahn dort funktioniert. Auch hier eine reine Symbolpolitik. Wenn ich jetzt aber tatsächlich möchte, dass wir Vorbild sind für die Welt, dass die Welt uns kopiert, dass die Welt tatsächlich klimafreundliche Technologien einsetzt, dann müssen wir diese entwickeln. Und dann ist der falsche Ansatz zu sagen, ich verbiete den Bürgern etwas, dann wäre der richtige Ansatz zu sagen, wir entwickeln ein Wasserstoffflugzeug, ein CO2-neutrales Flugzeug. Mit dem freue ich mich. Wenn jeder Deutsche, so viel er möchte, durch die Gegend fliegt, genauso wie jeder andere auf der Welt, wo ist dann das Problem? Wir müssen halt jetzt langsam mal ran und dieses CO2-neutrale Flugzeug entwickeln. Weil wenn wir es hätten, würde der Rest der Welt ganz schnell sagen, Mensch, das macht Sinn, das will ich auch haben. Aber kein Land der Welt wird sagen, guck dir mal die Deutschen an, die fliegen nicht mehr inland, das will ich auch haben. Also das stelle ich mir in Amerika, in Flächenländern wie Brasilien sowieso schon mal komplett utopisch vor. Und auch in anderen Ländern, die eben dezentral aufgestellt sind, wie wir, insbesondere Föderalstaaten, fast undenkbar.
Weil es eben Föderalstaaten sind. Das Thema Entwicklung haben wir jetzt schon von vielen verschiedenen Parteien gehört. Das klingt natürlich auch erstmal nach einer ganz tollen Lösung. Wenn man sagt, liebe Unternehmen oder auch liebe Forschungseinrichtungen, guckt her, wir als Staat machen jetzt die Schleusen auf und pumpen Millionen. Das hat ja bei Corona auch wunderbar funktioniert. Mit dem Unterschied natürlich, dass wir hier eine weltweite Pandemie lösen mussten. Und jetzt ein Klimaproblem, was uns tatsächlich auch schon zum Problem geworden ist. Ist die Lösung, dass man dann einfach nur Geld hineinpumpt und da wird es schon funktionieren? Oder braucht man vielleicht nicht noch andere, klugere Innovationsanreize?
Also das wird nicht reichen, die Schleusen aufzumachen und Geld irgendwo reinzustopfen. Das hat auch bei Corona nicht gereicht. Wir haben jetzt einen Riesendesaster, auch wenn wir es medizinisch ganz gut im Griff hatten und vielleicht besser rausgelaufen sind aus der Krise als andere Länder, haben wir auf der anderen Seite große Probleme, die wir uns dadurch auch geschaffen haben. Warum reicht es nicht, Geld auszugeben? Ganz einfach. Kreativität und damit auch Innovationskraft lässt sich nicht gesetzlich vorschreiben. Also ich kann kein Gesetz machen, was Innovation verpflichtet. Innovation lebt von Kreativität und Kreativität ist nicht unbedingt ein monetäres Projekt, sondern Kreativität bekomme ich vor allem dann hin, wenn ich auch Freidenkern, wenn ich auch Menschen, die Möglichkeiten lasse, wirklich, ich darf das Wort ja gar nicht mehr sagen, quer zu denken, aber mal Dinge anders zu beleuchten. Das, was wir im Startup-Bereich fast jeden Tag erleben, da sehe ich in Deutschland leider große Defizite, gerade im Mittelstand, der sehr innovativ war, auch über Jahrhunderte hinweg. Die Familienunternehmen, unglaublich innovative Gesellschaften, gerade auch bei uns hier in der Region. Wenn ich die so zuschütte mit Verboten, mit Regelungen, mit Bürokratie, dann darf ich mich nicht wundern, dass dort die Kreativität darunter leidet und damit auch die Innovationskraft des Landes.
Also Ihr Vorschlag ist eher eine Entbürokratisierung.
Mein Vorschlag ist nicht nur eine Entbürokratisierung. Ich halte das für zwingend notwendig. Wenn wir unsere Wettbewerbsvorteile nicht verspielen wollen global, dann müssen wir irgendwann anfangen, wieder einen Rechtsstaat zu haben, bei dem jeder weiß, was er darf und was er nicht darf und nicht einen Rechtsstaat oder einen vermeintlichen Rechtsstaat, der sich selber so mit Bürokratie belastet, dass einzelne Leute schon gar nicht mehr wissen, dass sie hier gerade gegen Gesetze verstoßen. Nicht, weil sie Kriminelle sind und gegen Gesetze verstoßen wollen, sondern schlicht, weil sie die Gesetze nicht kennen. Und ich meine, das erleben wir hier doch auch. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wenn ich mit meinem Sohn an die Donau spazieren will und Enten füttern möchte, in Ulm ist es verboten, in Neu-Ulm nicht. Aber wer kennt denn dieses Gesetz? Die wenigsten. Sind es jetzt Kriminelle, weil sie ihr Enten gefüttert haben? Brauchen wir das Gesetz tatsächlich? Das kann man natürlich sagen, das hat mit der Bürokratie wenig zu tun. Aber wir gehen ständig hin und fangen an, egal ob aus Stuttgart, Berlin, München oder woher auch immer, mit Regularien die Bevölkerung erziehen zu wollen. Und den Menschen zu sagen, ihr sollt gute ökologische Bürger sein, ihr sollt gute soziale Bürger sein, ihr sollt gute konservative Bürger sein, was auch immer. Da ist ein grundlegender Denkfehler. Das Souverän dieses Staates sind die Wähler, ist die Bevölkerung, ist der Einzelne. Unser Grundgesetz baut auf der Idee der freien Entfaltung. Also wie kann ich dann eine Arroganz entwickeln als Politik und sagen, ja, aber ich als Politiker entscheide, wie sich ein Mensch zu verhalten hat, wie sich die Gesellschaft zu verhalten hat. Ich möchte die Gesellschaft erziehen. Ja. Diesen Erziehungsauftrag hat aus meiner Sicht die Politik und die Regierung nicht. Und deswegen wehre ich mich auch dagegen, zu sagen, dass wir immer mit dieser Verbotsmentalität und mit dieser Ordnungspolitik, die wir oft einsetzen, um zu bevormunden, nicht um Rahmen abzustecken, das soll sie eingesetzt werden, sondern um zu bevormunden. Und das ist der falsche Ansatz.
Herr Kulitz, das Thema Bürokratie würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil es eben jetzt schon von sehr vielen verschiedenen Parteien gekommen ist und vermutlich auch noch kommen wird. Keiner der bisher regierenden Parteien oder auch niemand, der sich jetzt in verschiedensten Wahlsendungen vorstellt, outet sich ja als Bürokratiefetischist. Also den Bürokratieabbau, den wollen sie alle. Es hat bisher nicht funktioniert. Warum kriegt es denn ausgerechnet die FDP hin?
Also ich glaube aus einem ganz einfachen Grund, weil die FDP setzt auf die Eigenverantwortung. Und wenn ich Bürokratie wegbekommen möchte, dann fange ich da an, dass ich sie erst gar nicht in der Form schaffe. Natürlich gibt es andere Konzepte, das teilen wir auch mit anderen Fraktionen. Beispielsweise CDU hat das jetzt auch schon mal aufgenommen, finde ich auch gut und richtig. One in, two out. One in, one out reicht nicht. Wenn ich ein neues Gesetz bringe, müssen zwei alte Gesetze abgeschafft werden. Das sind Ansätze, die sind nicht schlecht. Die werden aber auch nicht reichen.
Aber das ist ja schon ein alter Hut, oder?
Das ist ein alter, ja gut, wir haben es noch nicht. Das muss erst umgesetzt werden.
Aber in Ihrem Parteiprogramm?
Ist dahin, ja, natürlich, im Parteiprogramm ist es ein alter Hut, nur waren wir seitdem nicht mehr in der Situation, so etwas umsetzen zu können. Am Ende ist es auch egal, ob ich solche Regelungen habe oder ein neues Entbürokratisierungsgesetz oder sonst sowas. Entweder bekomme ich einen Mindchange hin in der Politik, dass die Politik auch bereit ist zu sagen, ich möchte gar nicht alles und jedes im Detail regeln. Wenn ich diesen Mindset-Change nicht hinbekomme, dann werden wir immer ein Anwachsen an Bürokratie haben und keinen Rückgang an Bürokratie. Das hat gar nichts mit den einzelnen Regeln zu tun.
Lassen Sie uns nochmal zurück zum Klimaschutz kommen. Sie haben jetzt gesagt, das Thema Innovation ist natürlich sehr, sehr, sehr großes Thema. Brauchen wir aber nicht irgendwo auch Regularien, Gängelungen, vielleicht auch wenn dieses Wort ein bisschen negativ konnotiert ist, um den die Treibhausgasemissionen wirklich nachhaltig zu senken? Weil ich glaube, ein Wort, und das ist Tempo, sollte wirklich das Gebot der Stunde sein.
Und da sehe ich das zum Beispiel, sorry, dass ich das sage, Julius, aber das sehe ich komplett anders, weil seit wann misst sich ein CO2, eine CO2-Emission in km/h? Wenn ich einen Tesla habe und mit dem Tesla 200 fahre, hat der ungefähr die gleiche Umweltbilanz wie ein Tesla, der 70 oder 130 fährt. Dadurch, dass ich dort keine CO2-Emissionen habe, kann ich ja nicht sagen, der Tesla darf jetzt nur 130 fahren, um das Klima zu schützen.
Ich habe jetzt also gerade überlegt, wie Sie da drauf gekommen sind. Mit Tempo meinte ich jetzt nicht ein Tempolimit.
Entschuldigung, dann habe ich Sie,
mit das
habe ich falsch verstanden.
In der Innovation.
Also, nein, wir hatten die Diskussion gerade, ob ein Tempolimit dienlich sei, um den Klimawandel aufzuhalten. Das war gestern ein großer Punkt in der Südwestpresse-Diskussion. Deswegen habe ich das gerade falsch verstanden. Entschuldigung.
Es sollte darum gehen, vielmehr, wie die Geschwindigkeit
Absolut. Also wir müssen
Was sind da Ihre Ideen?
Wir haben natürlich jetzt mit dem Pariser Klimaabkommen, und das ist natürlich der richtige Weg. Wir werden das Klima nicht retten in Ehingen, Ulm und Söflingen. Wir können das Klima nur global retten. Geht gar nicht anders. Deswegen sind solche multilateralen Ansätze wie das Pariser Klimaabkommen natürlich der richtige Weg. Natürlich ist es schwierig, Kompromisse zu schmieden, vor allem auch mit Menschen oder Ländern, die Dinge anders sehen. Ich finde, mit dem Pariser Klimaabkommen ist uns schon mal sehr, sehr viel gelungen. Schade, dass wir ein paar Jahre verloren haben durch Donald Trump. Schön, dass die USA wieder dabei ist. Wir müssen die Dinge multilateral angehen. Deutschland hat sich ganz klar dazu committed. Wir haben klare eigene Ziele definiert, die manchen nicht weit genug gehen, anderen gehen sie zu weit. Da steht auch die FDP absolut dahinter. Die Frage ist, wie erreiche ich diese Ziele? Die FDP sagt, wir können es nur erreichen, wenn wir jetzt ganz radikal die CO2-Emissionen deckeln. Und deswegen.
Da wären wir ja doch wieder bei einem Verbot.
Jein. Es ist ein Verbot, mehr Emissionen zu emittieren. Aber, und das Ganze läuft über das sogenannte Zertifikatesystem. Das heißt, man hat einen Kuchen an CO2, der jedes Jahr rausgeblasen werden kann. Und der Kuchen wird jedes Jahr kleiner, bis wir bei 2035 bei null sind. Also bis wir wirklich keine CO2-Emissionen mehr haben. Für die Kuchenstücke entscheidet aber der Markt, was das einzelne Kuchenstück jetzt kostet. Und dadurch haben wir eigentlich das einzige Modell, was auch wirklich die CO2-Emissionen beschränkt. Weil selbst wenn ich eine Steuer, was ja andere Konzepte von politischen Wettbewerbern sind, wenn ich eine CO2-Steuer erhebe, heißt es noch lange nicht, dass ich deswegen weniger CO2 habe. Das heißt nur, dass ich den Kostenfaktor erhöhe. Im Zweifel heißt es, dass ich jemanden wohlhabender weit mehr CO2, er kann es sich halt leisten, der zahlt halt dann eine höhere Steuer, aber das heißt, er hindert ihn nicht daran, CO2 zu emittieren, während jemand, der es sich nicht mehr leisten kann, dann da ins Leere schaut. Das halten wir für den falschen Weg, deswegen auch der Zertifikatehandel, wo es wirklich darum geht, der Staat bestimmt nicht den Preis des Zertifikats, der Staat bestimmt die maximale Menge an CO2, die emittiert werden darf. Den Rest organisiert natürlich nachher der Markt, wie beim Bäcker auch, wenn ich nur einen Kuchen habe und so viele Stücke, dann entscheidet der Markt, wie viel die Stücke nachher kosten. Und das ist auch ein Fehler im System derzeit. Zum einen, dass nicht alle Emissionsherde in diesem Zertifikatehandel mit drin sind, sondern nur ein Teil davon im europäischen. Und zweitens, dass wir in Deutschland anfangen, nicht nur die CO2-Emissionen zu deckeln, sondern auch gleich den Preis mitregulieren zu wollen. So funktioniert es natürlich nicht. Das konterkariert das ganze System.
Eine andere sehr dringende Frage unserer Zeit ist das Thema Rente. Auch da haben wir jetzt von vielen verschiedenen Parteien schon ganz teilweise kreative Lösungsansätze auch gehört, wie das Rentensystem nachhaltig stabilisiert werden soll. Jetzt kann natürlich auch nicht die Lösung sein, und auch das war tatsächlich schon mehr oder weniger die ein oder andere Idee einzelner Parteien, den demografischen Wandel dahingehend zu ändern, als dass man Deutschland wieder kinderfreundlicher macht, sondern das System an sich krankt ja auch. Ihre Idee war jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, vor 4 Jahren auch schon mal so eine Art Punktesystem in der Rente. Schreiben Sie das dieses Jahr oder andersrum, haben Sie es dieses Jahr auch wieder auf Ihre Agenda geschrieben, falls es diesmal klappt mit der Regierung? Oder andersrum gefragt, wie reformieren Sie denn das Rentensystem?
Also ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit der Thematik beschäftigt, dann kann ich jedem nur empfehlen, sich mal diese neuen Rentenkonzepte, die vor allem auch von meinem Kollegen Johannes Vogel entwickelt worden sind, mal anzuschauen. Ich möchte nur einen Punkt jetzt mal ganz kurz in der Kürze der Zeit erwähnen. Es ist ein bisschen schizophren, dass wir uns immer beschweren, dass die Reichen immer reicher werden und die anderen eben nicht. Dann aber im nächsten Satz beschweren wir uns, dass man auch mal gerade die Renten oder andere Dinge an die deutsche Wirtschaftsleistung koppelt. Warum werden denn die Reichen reicher? Na ganz einfach, weil sie von der wirtschaftlichen Leistung des Landes profitieren. Wir haben mit die schlechteste Aktienquote. Was spricht denn dann dagegen, dass ich beispielsweise die Renten auch mit ankoppel an unsere DAX-Konzerne? Das heißt, in Jahren, in denen es gut läuft, vor Corona waren das bombastische Jahre.
Sie meinen eine Art Norweger Vorbild, oder?
Richtig, Norwegen als Vorbild. In den Jahren, in denen wir wirklich einen großen Mehrwert auch schaffen können, der auf dem Konto dann liegt. Es mag auch Jahre geben einer Rezession, wo es schlecht läuft. Das heißt im Zweifel nur, dass ich dann keine weiteren Dividenden auf meinem Konto verbuchen kann. Vielleicht werden sogar die Aktien ein bisschen weniger wert. Aber auf die lange Sicht gesehen würden alle partizipieren an der Wirtschaftsleistung. Letztendlich sind wir eh alle auf Wohl und Wehe von der Wirtschaftsleistung abhängig. Weil egal, ob ich es über Steuern finanziere, egal, ob ich es über Privatgelder finanziere, am Ende ist das einzige wertschöpfende Element, was wir haben, immer die Wirtschaft. Der Staat an sich erwirtschaftet nichts. Auch die Politik und das Beamtentum schafft keinen Mehrwert an sich. Das heißt, wenn, macht es die Wirtschaft. Also warum nicht partizipieren an dieser wirtschaftlichen Leistung des Landes? Und das gilt für Rentner genauso wie für andere aus meiner Sicht, und da finde ich, sind schon interessante Konzepte, über die man reden kann. Klar ist, wenn wir weiter so demografisch machen, kann ein System, wie wir es gerade haben, nicht funktionieren. Und da hilft es auch nichts, wenn ich jetzt Flickschuster und beispielsweise die Versorgungswerke jetzt erstmal schlucke oder über Konzepte nachdenke, dass wir alles erstmal in einen einzelnen Topf werfen. Das wird vielleicht etwas Zeit uns verschaffen, das wird die Thematik nach hinten rauszögern, aber es ändert nichts an dem grundsätzlichen Problem. Ein Problem, was nicht politisch verschuldet ist, sondern gesellschaftlich, wenn wir keine Kinder kriegen, da kann ich auch eine Angela Merkel nicht für verantwortlich machen. Das ist ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben.
Ein Vorschlag, der ebenso häufig diskutiert wird, ist, dass jetzt auch Beamten in die Rente oder in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen sollen. Sind Sie eher dafür, dagegen?
Ich bin dafür, dass wir das gesamte System reformieren, und zwar nicht die Beamten jetzt mit in die Rente reinzahlen, sondern das komplette System reformieren, wozu auch die Beamten gehören, weil wir müssen uns schon ehrlich machen, was wir mit diesen Pensionen bei den Beamten angestellt haben, das ist eine richtige Katastrophe. Wir haben in vielen Ländern nicht einmal Rücklagen gebildet. Das heißt, der Staat verpflichtet sich, unabhängig der wirtschaftlichen Leistung, diesen jetzt in Pension gehenden Beamten ein Geld zu bezahlen, und wir wissen gar nicht, wo das Geld herkommen soll, weil keine Rücklagen gebildet worden sind. Das ist wirklich eine Katastrophe.
Herr Kulitz, jetzt hatten wir ein sehr kurzes, aber dafür sehr intensives Gespräch. Herzlichen Dank dafür, auch dass Sie heute in Ihren sehr, durchaus sehr vollen Tag noch zu uns den Weg ins Studio gefunden haben, hier bei uns bei Radio 4FM. Wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin alles Gute. Vielleicht sieht man sich ja in 4 Jahren wieder, wer weiß es schon. Und in dem Fall Ihnen eine gute Zeit und bis bald.
Vielen herzlichen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.